Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Hallo und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der Dresden Monarchs, dem Monarchscast. Heute wieder hier mit mir, dem Markus, und auf der anderen Seite der Leitung, dem Erik. Hallo Erik.
Grüß euch, Leute.
Ja, ihr kennt das ja schon. Wir erzählen euch mal kurz, was wir heute machen, und dann wollen wir auch direkt schon reinstarten. Wie immer dürft ihr euch nochmal eine Spielzusammenfassung anhören von dem Köln-Spiel. Dann werden wir in der Mitte ein schönes Interview mit unseren zwei Running Backs haben, nämlich dem Yassan und dem David, die heute hier zu Gast sind. Und ganz zum Schluss gucken wir mal auf unsere nächsten Gegner, die Berlin Rebels, die wir am Samstag, den 25.06., nicht empfangen, sondern wir spielen in Berlin im Mommsenstadion. Aber das kommt dann später.
Ganz genau. Und da würde ich sagen, machen wir keine große Umschweifen, gehen wir direkt mal ins Spiel gegen die Cologne Crocodiles.
Die Hitzeschlacht im Bernsdorfer Superdome.
Ganz genau. Ich hoffe, ihr wart da alle gut vorbereitet. Das waren ja 35 Grad. Sonne hat geknallt und wir haben halt keine überdachte Tribüne. Ich konnte leider nur von zu Hause sehen, also mir das Spiel im Nachhinein angucken, gesehen, dass ich glaube, die Haupttribüne quasi ein bisschen eine gewisse Zeit Glück hatte und die Bäume Schatten spendeten.
Ja, also die Sonne stand ja sehr hoch und hatten die Bäume schon etwas Nutzen auf jeden Fall. Und man hat es ja im Stream ganz gut sehen können. Die Leute waren ja übers ganze Rund verteilt. Dort, wo ein Fleckchen Schatten war, haben sie sich irgendwie versucht, drunter zu verkriechen. Und auch die Kollegen vom Livestream hatten ja ein großes Provisorium. Ich glaube, 4 Schirme hatten sie über ihrem Gerüst da stehen. Und die hatten ganz schön mit dem Wind zu kämpfen. Das hat man dann auch immer ab und zu mal gehört.
Ganz genau. Der Wind, der war dann auch der hat ins Spiel auch eingegriffen quasi. Aber dazu kommen wir dann später noch.
Aber mit wem ich bei der Hitze auf jeden Fall nie tauschen wollte, das ist schon mal unser MVP des Spiels. Das können wir schon mal vorweggreifen auf jeden Fall. Mit dem lieben King Louis, dem Mischer. Also ich will gar nicht wissen, was der dort zusammengeschwitzt hat in seinem Kostüm.
Ja, das kann man wohl so sagen. So, von wegen Umschweife, es war jetzt doch wieder eine Umschweife, gehen wir jetzt mal ins Spiel rein. Dresden gewann den Cointos und hat sich diesmal entschieden, den Ball zu receiven. Ich glaube, das hat man meistens andersrum gemacht, wenn man den Cointos gewann, aber diesmal ging es mal in die Richtung und wir konnten auch fulminant ins Spiel starten. Und zwar mit einem wunderschönen Return von Kenny Florebis an die Mittellinie. Und dann ging es mit kurzen Pässen von Justin Agner direkt bis zur Red Zone der Gegner und dann konnte man auch schnell die ersten Punkte einfahren im ersten Drive durch einen 10-Yard-Pass von Justin Agner auf unseren Running Back Yassan Nasser. PAT wie immer gut von Sebastian Naas und schon stand es nach einem Drive 7-0 für Dresden.
Ein absoluter Musterstart nun endlich mal.
Ja, Gott sei Dank, das haben wir auch gebraucht. Wenig später kam dann Köln ins Spiel und hat mit einem ewig langen Drive, der ging über 6-7 Minuten oder sowas, nachlegen können mit einem kurzen Touchdown-Pass von Christian Strong, den Quarterback der Cologne Crocodiles, auf ihren erfolgreichen Receiver Jarvis McClam. Somit stand es 7-7 und das Spiel war ausgeglichen. Das war ein gutes Hin und Her und Dresden antwortete postwendend mit einem langen Pass, mit einem 63-Yard-Pass von Justin auf Isaiah Amagi. Das war eine Bombe übers ganze Spielfeld, sage ich dir.
Also da muss man ja sagen, es ist zwar schön, dass sie halt direkt wieder geantwortet haben, aber die Defense wird sich natürlich bedankt haben. Stand gerade 6-7 Minuten auf dem Feld und hat jetzt eine relativ kurze Verschnaufpause gehabt. Auch wenn es natürlich schön ist, dass Dresden wieder gepunktet hat, aber ich glaube, die Defense hätte gerne eine längere Pause gehabt.
Ja, so sollte es dann auch werden, denn Christian Strong, der Quarterback der Kölner, hat dann zeitnah in dem folgenden Drive einen kurzen und sehr ungenauen Pass auf seinen Receiver werfen wollen und der konnte von Andrew McElroy abgefangen werden und zum Pick 6 getragen werden. Also Touchdown für die Dresdner durch unsere Defense. Jetzt beim PAT ist ein bisschen was schief gegangen. Der Hold war irgendwie nicht ganz so sauber ausgeführt worden. Und damit wurde der Kick dann abgefälscht und es blieb bei den 6 Punkten und stand somit 20-7 für Dresden. Danach arbeitete sich Köln auch wieder ganz gut übers Spielfeld und stand dann in der Dresdner Red Zone, aber die Dresdner Defense hat da echt guten Job in der Red Zone abgeliefert und konnte Köln quasi bei einem Field Goal halten, was aus 30 Yard gekickt wurde, zum 20-10. Köln kam nach einem Super Return wieder in Ballbesitz und standen schon kurz vor der Red Zone der Dresdner und Christian Strong konnte mit einem Quarterback-Sneak Touchdown erzielen für Köln. Und der PAT war auch nicht gut, der Kölner. Und da kam dann, glaube ich, so ein bisschen der Wind ins Spiel. Es gab dann auch später noch, ich glaube, 2 verschossene Field Goals auf Kölner Seite. Auf jeden Fall stand es so mit 20-16, also die, ich sag mal, im ersten Viertel schon dominierende Dresdner Mannschaft, Offense wie Defense, hat ein bisschen nachgelassen und Köln konnte sich langsam ins Spiel reinarbeiten. Und so ging es dann halt auch weiter, denn Justin Agner, unser Quarterback, warf dann eine Interception auf Fardan Allen, der zum Pick 6 lief. Gott sei Dank wurde der zurückgepfiffen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Aber auf jeden Fall resultiert es darin, dass die Interception blieb stehen, aber der Touchdown zählte nie. Und das resultierte dann später im Spielverlauf in einen Lauf-Touchdown. Auch da ging der PAT schief. Da war auch, glaube ich, irgendwas beim Hold oder beim Snap schief gegangen und da konnte quasi ein Verteidiger aus unserem Special Team den Holder dann tackeln. Das ist zweimal auch in dem Spiel vorgekommen. Also kommt es quasi gar nicht erst zum Kick und somit bleibt es dann steht es dann 20-22 für Köln und das ist dann auch das Ende der ersten Halbzeit.
Also kann man quasi als Fazit der ersten Halbzeit sagen, es ging auf jeden Fall munter hin und her für beide Teams. Das erste Viertel ging auf jeden Fall an die Dresdner, an Dresden generell und das zweite Viertel halt an Köln. Das so kurz zusammengefasst jetzt mal.
Also man muss sagen, die Defense hat einen super Job gemacht in der ersten Halbzeit. Ganz anders, sie standen ganz anders als gegen Berlin noch. Aber was sich weiterhin durch die ganze Saison bisher zieht, die Tackles sitzen nicht. Da muss immer ein zweiter, dritter Verteidiger noch mit dazu, um die gegnerischen Ballträger zu Boden zu bringen. Da muss auf jeden Fall noch dran gearbeitet werden. Die Offense war deutlich besser eingestellt als noch letzte Woche. Und was aufgefallen ist oder eben gar nicht aufgefallen ist, es gab ein einziges Laufspiel auf Dresdner Seite in der ersten Halbzeit von David. Und ja, das war ein kurzer Lauf, irgendwie, keine Ahnung, 5-6 Yard. Ansonsten gab es nicht einen Laufversuch.
Aber immerhin hat ein Running Back einen Touchdown gemacht, also mit Yassan, auch wenn er ihn gefangen hat, aber egal.
Ja, das ist richtig, genau.
Ja. Und für uns hier im Podcast ist es ja auch schön mal zu sehen, Christian Strong ist seiner Manier treu geblieben, hat eine Interception geworfen, das hat man ja letzte Woche auch mit angesagt, dass er dafür bekannt ist. Und in der Defense, Fardan Allen hat eine Interception gefangen, auch dafür haben wir gesagt, ist er bekannt. Ist nicht schön zu sehen auf dem Feld vielleicht, aber mal schön für uns hier, dass wir nicht immer falsch liegen, wenn wir hier Spieler benennen, auf die man im gegnerischen Team achten sollte.
Ja, schön, dass wir doch lesen können.
Ja, das ist okay, dass man auch lernt, mit diesen Statistiken umzugehen. Aber es gab ja auch noch eine zweite Halbzeit und Dresden hatte sich jetzt auf jeden Fall auch zum Ziel gesetzt, Köln, die jetzt den Ball receiven sollten, nicht direkt wieder punkten zu lassen. Und das scheint auch erstmal geglückt, denn die von Dresden hält und kann Köln zu einem Three and Out zwingen. Allerdings misslingt der erste Snap der Dresdner Offensive und der fliegt rechts an Justin Agner, glaube ich, vorbei. Und ja, somit kann Köln den Fumble, der es ja dann ist, recovern und steht direkt wieder in der Dresdner Hälfte. Hat dann nicht mehr allzu viel Feld vor sich und am Ende stehen sie auch in der Dresdner Endzone. Und bei 7:56 im dritten Viertel steht nach wieder einem misslungenen Putt 20-28. Jetzt hoffte man natürlich im Bernsdorfer Superdome und auch hier vorm Livestream, dass die Offense endlich mal ins Rollen kommt und wieder zu ihrem Spiel aus dem ersten Viertel zurückfindet. Doch leider wurde daraus nichts. Im Gegenteil, es kam noch viel schlimmer, als man hätte sich erwarten können. Beim Laufversuch zum First Down durch Justin Agner, unserem Quarterback, bekam er so einen harten Hit, dass er danach gestützt vom Feld musste. Und nicht nur, dass wir unseren Spielmacher verloren haben, sondern anschließend mussten wir uns auch wieder vom Ball trennen via Punt. Wie wir es schon angesprochen haben, die Defense konnte ihrerseits die Crocodiles dann gut in Schach halten und war zwar auch immer noch zu sehen, dass sie mit ihren Tackles Probleme hatten und die Kölner halt teilweise erst mit dem dritten Defense-Spieler zu Boden brachten, aber dennoch konnte auch Köln bloß wieder per Punt den Ball abgeben. Zur Freude der Fans kam dann mit der Offense auch wieder Justin Eckner aufs Feld und wollte zeigen, dass er immer noch fit ist und erzielte direkt mit einem Lauf einen First Down. Nur leider war die Freude von kurzer Dauer, denn anschließend warf er eine mustergültige Interception in die Doppeldeckung, die wieder von Fardan Allen abgefangen wurde. Dann ging es nach einer kurzen Pause für die Dresdner Defense wieder aufs Feld und die trotz der wenigen Verschnaufzeit Köln erneut zum Punt zwingen konnten. Man hatte nur schon endlich gedacht, jetzt kommt die Offense ins Rollen. Doch bei dem Punt passierte eigentlich ja nahezu das Unfassbare. Anthony Brooks wollte den springenden Ball sichern und dabei knallte er ihm ans Schienbein, sprang wieder weg und konnte vom Angreifer der Crocodiles recovered werden.
Neue, bitte so richtig Slapstick-Einlage.
Ja, definitiv. Auch die Kommentatoren haben dann noch gesagt von wegen, ja, geh doch weg. Also auch unsere Kommentatoren konnten das überhaupt nicht fassen, warum er da überhaupt noch hingeht. Ja, jetzt stand halt wieder Didi auf dem Feld, anstatt sich endlich mal eine Pause gönnen zu können. Und mit Beginn des vierten Viertels gibt die Defense dann nochmal alles und kann Köln bei einem 29-Yard-Field-Goal-Versuch halten. Dieser geht dann auch nach links an den Goalposts vorbei. Ich weiß jetzt nicht genau, entweder war der Hold mies oder es lag am Wind, man konnte es da nie so genau sehen. Aber zum Glück blieb es immer noch bei 20-28 und werden aber dann mal wieder Verletzungspech, denn mit unserer Nummer 90, Dorian Boldock, kam eine erneute Verletzung hinzu. Jetzt sollte nun endlich mal wieder die Offense zeigen, dass sie es immer noch können und dieses Können wurde in unseren, nennen wir mal, neuen Quarterback gelegt, der jetzt auf dem Feld stand. Marvin Schöne war zurück aus den USA und sollte jetzt endlich die Wende bringen. Doch leider stehen auch die Zeichen für ihn nicht wirklich gut, denn nach einem First Down und einem Quarterback-Sack muss wieder mal gepantet werden. Dresdens Defense ist heute oder war zu dem Spiel in absoluter Höchstform, zumindest im zweiten Durchgang und im ersten Jahr auch schon, und kämpft um jedes Yard bei der Hitze. Absolut übermenschlich, kann man da nur sagen. Doch auch dieser Kampfgeist reicht halt irgendwann leider nicht mehr aus, wenn man so lange auf dem Feld stehen muss. Und Köln kann am Ende des Drives bei einem Touchdown-Pass anbringen und stellen mit einer Two-Point auf 20-36. Jetzt war auch endlich mal der Offense klar, dass sie mal zeigen müssen, dass sie noch was können. Und das machen sie auch ziemlich eindrucksvoll. Denn nach einem langen Pass von Marvin Schöne auf Daryl Stewart stand man direkt schon wieder in der Kölner Endzone. Dort ging es dann allerdings bis zum vierten Versuch und hatte dann ein klein bisschen Glück, weil der letzte Pass incomplete war, aber eine Pass-Interference in der Endzone geschah und man somit auf der 2-Yard-Line der Kölner stand. Und dann konnte Marvin Schöne mal wieder selber in die Endzone laufen und eben auch Dresden mit einer Two-Point dann auf 28-36 stellen.
Und mal correct me if I'm wrong, aber Marvin hat jetzt für Dresden in der Saison schon 2 Touchdowns gemacht und das war beide selber laufen, richtig?
Richtig, und das erste gegen Kiel ein Quarterback-Sneak und der zweite halt jetzt per Lauf.
Ja, nice.
Genau, und dann blieb zwar noch 3:49 zu spielen, allerdings hatte Köln jetzt den Ball. Man hoffte natürlich auf Dresdner Seite, dass die Defense da weitermachen kann, wo sie bisher nahtlos immer unterwegs war. Aber jetzt hat man dann auf jeden Fall den Verschleiß der Hitzeschlacht gemerkt und die wenigen Pausen durch die langen Kölner Drives. Denn nahezu in jeder Position der Defense war jetzt ziemlich Ende mit der Kraft angesagt. Sie haben immer noch gekämpft, sie haben immer versucht, alles zu geben. Aber man konnte es einfach nicht aufhalten, dass die Kölner entspannt ist jetzt falsch gesagt, aber auf jeden Fall die ganze Zeit übers Feld marschieren konnten. Der einzige positive Fakt, den man jetzt aus dem letzten Drive der Kölner noch ziehen kann, ist, dass die Defense sie zumindest an der Dresdner 2-Yard-Linie dann gehalten haben, wo die Kölner am Ende abknien, dass nie noch ein Touchdown dazukommt. Am Ende bleibt es beim 28-36 mal wieder eine Niederlage. Eine Niederlage, die umso schmerzhafter ist, weil jetzt auf jeden Fall die Saisonziele ja, eigentlich neu definiert werden müssen. Zumindest der Nordmeister ist meiner Meinung nach nicht mehr drin.
Nee, das stimmt wohl. Also ich glaube jetzt, das wichtigste Ziel ist einfach das Erreichen der Playoffs an sich. Es ist sonst immer eine Selbstverständlichkeit in Dresden gewesen.
Wir sind da auf jeden Fall erfolgsverwöhnt, was sowas angeht, ja.
Genau, aber jetzt muss man halt zusehen, dass wir es überhaupt schaffen in die Playoffs, denn wir haben gegen die ganzen Staffelgegner, also was quasi die Berliner und Potsdam-Teams sind, da hat man quasi noch eine Chance, den direkten Vergleich irgendwie auszugleichen mit einem Sieg, mit einem höheren Sieg. Aber jetzt zum Beispiel gegen Köln geht das nie. Gegen Köln spielen wir nur einmal.
Genau, die haben jetzt den direkten Vergleich gegen uns gewonnen, sozusagen. Ja, aber sagen wir mal, gehen wir mal aufs Positive jetzt eher. Die Defense musste wieder wie in Berlin nahezu Übermenschliches leisten, hat das jetzt auf jeden Fall auch deutlich besser hingekriegt, das ganze Spiel über ein absolutes Top-Niveau zu halten. Das Problem lag meiner Meinung nach eindeutig in der Offense.
Ja, diesmal war es halt irgendwie genau andersrum. Also die Offense kam super gut ins Spiel und also nie wie in Berlin, wo quasi nach der Halbzeit die Offense auf einmal losgestartet ist. Hier war es halt genau andersrum, dass da halt nach der ersten Halbzeit beziehungsweise fast schon nach dem ersten Viertel halt irgendwie nichts mehr ging offensiv.
Ja, da konnte die Defense dann tatsächlich so ein bisschen machen, was man will. Ja, bitter ist jetzt vielleicht noch zu erwähnen, der Start ähnlich schlecht, kann man ja schon sagen, wie 2011. Da hat man aus den ersten vier Spielen auch nur einen Sieg holen können. Stand am Ende mit einem Rekord von 5-8 auf dem fünften Platz. Hoffen wir mal nicht, dass es dieses Jahr so weitergeht. Also da bin ich eigentlich, ich will immer noch optimistisch sein, dass wir jetzt die Kurve kriegen.
Ja, müssen wir auch bleiben und das muss halt auch das Team bleiben. Also das bringt ja nichts, jetzt irgendwie Kopf in den Sand zu stecken, weil wir einen schlechten Saisonstart erwischt haben und noch ein Spiel verloren haben, aber daran kann man sich ja jetzt nie festhalten. Man muss halt einfach weiterarbeiten und versuchen, das Beste, was jetzt noch möglich ist, rauszuholen und deswegen einfach nach vorne schauen, weiterarbeiten und aufs Beste hoffen.
Ja, also was halt auch dazu kommt, wir sind ja schon verletzungsgebeutelt. Wenn ich mal vor dem Spiel sehe, da waren schon 10 Spieler und davon alleine 7 aus der Defense als verletzt gemeldet und 3 aus der Offense. Also, wenn ich mir so überlege, 7 Defense-Spieler, die verletzt sind und trotzdem macht die Defense so ein Spiel
ja. Gut ab. Und so ging es halt dieses Spiel leider halt genauso weiter. Ne? Da hatte sich in der ersten Halbzeit auch Radim Kalou, ja genau, habe ich schon richtig aufgeschrieben, Radim Kalou irgendwie am Knie verletzt. Das blutete, das hatte man im Stream gesehen, ich weiß jetzt nicht genau. Also wir müssen dazu sagen, wir nehmen jetzt gerade am Montagabend auf, ist noch relativ frisch nach dem Spiel. Also wir wissen jetzt nie, was aus den ganzen Verletzten geworden ist. Es lagen echt viele auf dem Feld rum und ich weiß nicht, ob es nur mit der Hitze zu tun hatte. War halt auch Chris Noah, Kenny Flore lagen mal länger da. Dann unser Quarterback, hatte Markus schon erwähnt. Und wo hast du es geschrieben?
Ja, Dorian Boldock, die ja, Nummer genau. 90, hatte sich dann auch noch verletzt. Also genau, wir können jetzt nicht sagen, wie es am kommenden Wochenende aussieht. Man hofft natürlich aufs Beste, dass viele Spieler schnell wieder fit werden. Was nur bei Justin Eckner rausgekommen ist, ob es tatsächlich die Gehirnerschütterung ist oder ob er am Ende ja einfach nur noch mal kurz massiert werden musste im Nacken. Tja, das werden wir so jetzt nicht erfahren. Da werden wir uns auch tatsächlich überraschen lassen müssen, ob Marvin der Starter ist gegen Berlin.
So, und damit soll es das gewesen sein vom Rückblick auf das vom Köln-Spiel. Und da gebe ich jetzt einfach weiter an unsere Zukunfts-Ichs, die quasi erst am Mittwoch das Interview mit unseren zwei Running Backs zusammen aufnehmen. Yasser Nasser und David Baum, viel Spaß dabei.
Da sind wir nun also, sitzen hier jetzt nicht mehr nur zu zweit, sondern tadarata, zu viert. Heute bei uns nämlich zu Gast unsere beiden Running Backs, Yasser und David. Grüße.
Servus.
Hi. Hallo.
Schön, dass ihr heute hier den Weg zu uns gefunden habt vor die Kamera. Ihr hört es ja am Ende bloß, wir sehen es. Ich finde das total schön, wie Yasser die ganze Zeit zensiert ist durch den Mikrofonständer. Aber naja. Wir haben heute euch beide hier mal hergeholt, weil wir ja nicht nur das Team hinterm Team vorstellen wollen, sondern auch mal mit den Spielern drüber reden wollen. Vielleicht mal kurz so erwähnt, wer ihr bei den Monarchs eigentlich seid. Fangen wir mal mit dem Yasser an. Du bist ja schon seit 2016 im GFL-Team dabei, bist aus der eigenen Jugend hochgekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genau?
Genau, ja.
Und Erzähl doch mal was drüber. Wie war denn so für dich dieser Übergang von der Jugend in die GFL vor allen Dingen? Gab es da viele Änderungen?
Ja, also gab schon einige Änderungen. Ich meine, ich wurde gut darauf vorbereitet. Ich habe natürlich auch alle Jugendstationen durchlaufen und konnte da schon immer so sehen, wie das meinen Vorgängern so ergangen ist. Damals war es auch noch ein bisschen schwerer, sage ich mal, als es heute ist, dadurch, dass der ULS dann so alle Jugendstationen so ein bisschen geeinigt hat, dass wir alle das oder ein ähnliches Playbook spielen, fällt es denen heutzutage vielleicht ein bisschen einfacher als jetzt damals noch uns. Ich habe dann aber auch schon 2015 und 2016 mittrainiert im Herrenteam, deswegen ging das eigentlich ganz gut und ich wurde auch gut aufgenommen. Ich hatte damals ja auch noch ein paar amerikanische Runningbacks in dem Jahr da, das waren sogar in dem Jahr tatsächlich drei, weil Trevor Deed noch Cornerback gespielt hat und Joe Bergeron war da und Donald Russell. Da konnte man relativ viel auch erstmal lernen und wurde da nicht völlig ins kalte Wasser geworfen.
Ja, geil, perfekte Voraussetzung.
Sehr schön.
Ja, und David, erzähl mal du bist ja jetzt noch nicht so lange mit dabei. Wie hat es denn dich zu den Monarchs verschlagen?
Ja, also ich bin ja seit letztem Jahr da. Ich komme nicht hier aus Dresden und ich bin dann hergezogen wegen meinem Studium und habe vorher schon so ein bisschen geguckt, was gibt es denn für Städte, was gibt es für Vereine auch in den Städten. Und dann hat sich Dresden einfach angeboten wegen vielerlei Sachen. Und dann war es auch für mich klar, dass ich da mal hinmarschiere. Normalerweise gibt es immer ein Tryout, bei uns war das nicht so wegen Corona, da habe ich dann einfach mein Tape so ein bisschen eingeschickt, genau, und dann mit dem Herrn Coach Kruse bin ich in Kontakt gekommen und genau, und dann war ich dann da, ne?
Hast ihn also per Video überzeugt, sehr schön, ja.
Also du hast vorher in Nürnberg hast du vorher gespielt?
Genau, also ich habe mit 14 angefangen, in einem kleinen Dorfverein in Oberfichtach bei so 5000 Leuten. Das war eine sehr coole Zeit. Genau, und dann hat sich da der Verein aber aufgelöst und bin dann nach Nürnberg, habe da dann noch GFL-Jugend auch gespielt und ein Jahr Herren. Genau, und dann war ich noch mal in Amberg, aber da war dann das Corona-Jahr und dann kam ich nach Dresden.
Sehr schön. Also hat dich jetzt das Studium hierher gelockt oder haben dich die Monarchs zu deinem Studium gelockt?
Ja, ich würde sagen, das ist so eine Mischung aus beidem. Also es hat mich auch Dresden hergelockt. Also ich glaube, es ist so alles drei. Also ich habe schon geguckt, dass ich natürlich ein Studium irgendwo finde, wo ich auch mit meinem Schnitt angenommen werden kann, weil es gibt dann doch immer ein NC drauf. Aber ich habe auch schon nach den Footballvereinen geguckt, die in den Städten ansässig sind.
Ja, das ist natürlich sehr schön. Und jetzt heimisch geworden. Man sieht es ja immer so ein bisschen, wenn man eure Stories auf Insta und jetzt auch das Takeover verfolgt. Ihr habt auf jeden Fall auch neben dem Platz sehr viel Freude. Das ist sehr schön anzusehen.
Das ist Duo Infernale. Du kommst nach Dresden und Jasan setzt dir nur bunte Knete in den Kopf, nehme ich an.
Ja, ich so glaube ungefähr. Auch, ja.
Das ist total witzig auch, weil David war auf jeden Fall letztes Jahr so eine Überraschung, denke ich, für alle im Verein. Auch für mich. Am Anfang ist es immer schwer, wenn neue Leute kommen aus anderen Vereinen, die man vielleicht auch nicht so groß kennt, dann ist man immer so ein bisschen auch abgeneigt, weil die oft auch wieder gehen. Ja, gerade auch freundschaftlich gesehen ist es immer schwierig, wenn du Leute hast, die sind vielleicht ein halbes Jahr mit einem zusammen, trainieren mit einem und dann gehen die aus sportlichen Gründen einfach. Und deswegen eigentlich relativ funny bei uns beiden, weil das am Anfang noch gar nicht anlief, weil es einfach so war, man hatte auch immer so ein bisschen die Bedenken, dass es vielleicht gar nichts wird, sportlich. Und dann irgendwann war aber sicher, dass es doch funktioniert. Und dann, ja, dann hat es auch bei uns gefunkt.
Oh. Ich glaube, die Mähne hat euch zusammengebracht.
Ja, genau.
Die Mähne war es.
Ja. Ja, das ist vielleicht so eine Voraussetzung für Running Backs in Dresden, Langau.
Ja, lang. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch der Grund, warum wir mit unserem neuen Quarterback sehr gut klarkommen.
Ja, das ist sehr schön. Also es hat auf jeden Fall sportlich auch gefunkt. Also wenn man mal so ein bisschen in die Statistiken reinschaut. Du, Jasan, hattest ja 93 Versuche für 406 Yards und immerhin einen Touchdown hat es dann am Ende noch gereicht.
Also letztes Jahr jetzt.
Letztes Jahr. Und, ja, genau. Und David mit 63 Versuchen und 332 Yards und auch einem Touchdown, aber auch noch zwei Receiving-Touchdowns. Also auf dem Feld wie neben Feld seid ihr auf jeden Fall gefragt, das kann man schon so sagen.
Genau, und in der Saison war ja noch ein Import-Quarterback quasi noch vor euch beiden.
Dann. Genau, da war ja noch Dave Whaley, hieß er.
Genau, der kam dann sozusagen gegen Ende ja. Und hat uns so ein bisschen abgelöst. Da hatten wir ein bisschen mehr Zeit für Spikeball.
So eure Routine vom Spiel, kann das sein? So
ja. Genau. Das hat auch eher so ein bisschen als Spaß angefangen. Und mittlerweile, ich meine, es hat ja auch ein bisschen so Hand-Augen-Koordination. hat es gerade geklingelt, erstmal beim David.
Das ist live.
Aber ich würde einfach weiterreden. Ja, Hand-Augen-Koordination. Es macht auch ein bisschen Sinn so. Und mittlerweile ist es unser Ding, ein bisschen zum Runterkommen, ein bisschen Spaß haben, das ist uns auch wichtig. Sind nun mal ja auch nicht Profis so in dem Sinne, geben natürlich unser Bestes, aber so ein bisschen Spaß an der Freude muss natürlich bleiben.
Ja, also das ist richtig, man soll ja auch Spaß an seinem Hobby haben, das ist es ja für uns alle, deswegen sitzen wir auch so gerne hier. Aber da sind wir gleich beim passenden Thema. Wie bereitet ihr euch eigentlich so auf einen Spieltag und vor allen Dingen dann direkt vor dem Spiel mental auf sowas vor?
Ja, also genau, führ uns einfach mal durch so eine Game Week quasi.
Ja.
Okay, also wenn wir jetzt Dienstag anfangen mit dem Training, davor sollte man natürlich schon selbstständig irgendwie sich ein bisschen Film angeguckt haben. Man hat natürlich im Spiel schon so gemerkt, okay, die 2-3 Blocks, die habe ich vielleicht nicht richtig getroffen oder bei dem Run wäre mehr drin gewesen. Da weiß man schon, worauf man achten sollte und dann schaut man sich da eben ein bisschen Film an und sieht, was muss ich besser machen.
Privat dann zu Hause oder im Trainingszentrum?
Genau, also beides. Also wir schauen auch zusammen als Teamfilm. Ja, aber das ist natürlich, da guckt man natürlich eher aufs große Ganze, ja. Und da gehen vielleicht auch kleine Fehler, die man selber macht, die natürlich aber wichtig sind, die gehen einfach unter. Deswegen ist es auch wichtig, als Spieler selbst für sich persönlich Film zu gucken und zu gucken, was habe ich jetzt in dem Spielzug eben vielleicht nicht perfekt gemacht, ja. Was jetzt wenn man als Team zusammen guckt, vielleicht nicht auffällt. Einfach weil das jetzt nicht so wichtig ist, dass man da einen Step zu langsam genommen hat. Ja. Aber wenn man selber besser werden will, ist das auf jeden Fall wichtig. Und dann, ja, dann geht Dienstag Training los. Und da geht es natürlich auch noch viel darum, was hat man die Woche falsch gemacht, was muss man verbessern. Man schaut natürlich auch schon auf den neuen Gegner. Und dann über die Woche spitzt sich das Training sozusagen immer mehr auf die kleinen Teile, die man quasi für den nächsten Gegner betrachten muss, zu, dass es da immer mehr um den geht und nicht nur noch um die eigenen Sachen, die man quasi falsch gemacht hat. Ja. Also man will natürlich bei sich anfangen und dann muss man gucken, was macht der Gegner und wie spielt man da am besten gegen.
Also habt ihr dann, weil du ja gerade das Game-Tape ansprachst, habt ihr direkt jemanden, der für euch quasi so für jede Positionsgruppe was zurechtschneidet? Oder guckt ihr einfach halt das Real-Life, was wir jetzt auch gucken können, um dann euch selber nochmal zu beobachten?
Nee, wir haben sozusagen eine Plattform, die heißt Huddle. Die schneiden die Coaches sozusagen die einzelnen Spielzüge so aneinander, dass man jetzt nicht das ganze Spiel nochmal schauen muss mit wirklich immer den Pausen zwischen den Spielzügen, sondern da ist wirklich die Spielzüge auf ja, die 5 Sekunden oder 10 zusammengeschnitten, die sie im Endeffekt ja auch sind. Und dann kann man da relativ schnell durchgucken, auf welchen Spielzügen spielt man gerade selber, welche Fehler hat man da gemacht oder ja, was hätte man da besser machen können oder so, ja. Genau, und da gibt es halt eben auch je nach Positionsgruppe von verschiedenen Coaches Notizen, die natürlich auch drüber gucken, was man richtig oder falsch gemacht hat.
Sehr schön. Und dann sagtest du ja schon, ihr habt ja dann auch schon die Vorbereitung auf den nächsten Gegner. Also habt ihr nicht bloß quasi euer Training auf dem Platz, sondern habt dann auch nochmal eine Stunde oder so, sagen wir mal, ja, mit den Coaches ein Meeting oder wie macht ihr das dann, die Vorbereitung auf den nächsten Gegner?
Genau, also wir haben immer vor unserem Training, haben wir immer, ja, wie lange wird es sein, schon fast eine Stunde, dreiviertel Stunde irgendwie so, Meetings mit Special Team, Offense Line, wo man eben guckt, jetzt im Special Team, wie laufen die das und das oder wie steht die D-Line, wie ist das wichtig für die O-Line zu blocken, dass man da in je nach Positionsgruppe sich individuell auf den Gegner vorbereitet, genau.
Okay.
Ja, David, dann herzlich willkommen zurück.
Hey, hallo. Ist das Essen gerade gekommen wahrscheinlich, oder?
Das Essen ist gerade gekommen, ja. Ich muss nach unten abholen.
Gerade in der Massenphase.
Nein, immer doch.
Gestern hat uns quasi so ein bisschen durch die Woche grob geführt. Da kannst du ja einfach mal einsteigen. Game Day. Wie läuft ein Game Day bei dir, bei euch ab?
Ja, also es hängt natürlich davon ab, ob es auswärts ist oder nicht. Das ist klar. Jetzt zum Beispiel Berlin, da spielen wir erst abends, ich glaube 18 Uhr. Das heißt, da ist es ein bisschen anders. Normalerweise haben wir immer Kickoff so 15 Uhr rum. Da fahren wir, glaube ich, um 11 los. Und ja, also am Tag vorher packe ich halt mein Zeug. Das alles zumindest meistens, dass alles da ist. Ich gehe das einfach nochmal durch. Und ich kümmere mich um
halte ich
Essen.
Kurzer Einblick, ich halte ich absolut für eine Lüge, dass der David am Vortag seine Sachen packt. Wirklich.
Du, wir hatten Dori hier schon zu Gast. Wir können notfalls nachfragen, ob du einer der Problemkinder bist.
Ja, ich will da mal nachfragen.
Also ich pack zumindest vor. Es ist, kann schon mal sein, dass ich dann am Game Day noch ein paar Sachen reintue, aber es ist, meistens liegen die Sachen schon mal hier rum. Ja, genau. Und dann schaue ich, dass ich irgendwie mir Nudeln meistens koche oder so, die ich mitnehmen kann, weil es ja dann doch immer relativ spät auch erst der Kickoff ist, wenn man jetzt um 10, 9 oder so losfährt, ist natürlich Schmarrn, wenn man nur Frühstück gegessen hat. Genau, und dann packe ich das alles ein und dann geht's ab auf die Bernie. Da hole ich dann mein Helm, mein Pad und den ganzen Kram, den ich dann unter der Woche da gelassen habe. Ja, und dann geht schon die Busfahrt los. Die ist dann meistens ja, mal länger, mal kürzer, meistens ganz unterhaltsam. Spielen da meistens ein bisschen, keine Ahnung, Mario und ja,
letztens schön einfach. Letztens habt ihr irgendwas mit Fußball gespielt auf der Nintendo, ne? Auf der
Switch. Genau, ja, Strikers. Mario Strikers.
Genau, das kam da gerade neu raus.
War ein Fest.
dass Yasan 5-0 gewonnen hat, ich kann mich erinnern.
Genau, das war wichtig. Ich finde es auch gut, dass du das hier nochmal erwähnst.
Wirklich. ich habe kein Spiel gewonnen, es war ein bisschen hart, aber muss man auch mit klarkommen. Und ja, dann kommen wir da an. Da gibt es dann meistens gleich Jersey-Ausgabe. Und dann haben wir Zeit, meistens um die 3 Stunden, wir sind meistens 3 Stunden früher da, würde ich sagen. In der Zeit wird natürlich, also 1 Stunde vorher geht immer das Warm-up los, das heißt, da sollte man fertig sein. Ja, in den anderen 2 Stunden schauen wir uns meistens den Platz an, einfach was ist das für ein Rasen, wie ist da der Grip. Dann spielen wir auf jeden Fall immer Spikeball, einfach um schon ein bisschen warm zu werden, wach zu werden. Und Spaß zu haben und natürlich ist Taping da noch, das ist ja auch immer eine lange Schlange, dass man sich da meistens, Knöchel sind es meistens.
Ich glaube zumindest, ja.
Genau, und dann ist Warm-up, dann gehen wir nach dem Warm-up ja immer noch rein, hören nochmal kurz Musik, gibt's nochmal eine Ansprache manchmal vom Coach und dann geht's raus und dann geht's los.
Also kann man schon sagen, Spikeball ist quasi so euer Ritual vorm Spiel, um reinzukommen, um in den Tunnel in den Fokus zu kommen.
Ja, also dadurch, also es ist ja immer noch vorm Warm-up, deswegen ist es nicht so das Direkteste, aber es ist auf jeden Fall so unsere Game-Day-Routine einfach, da ein bisschen Spikeball zu spielen, ja, das ist auf jeden Fall.
Sehr schön, gut.
Nach Siegen, also jetzt mal angenommen, so ein Spieltag, gewinnt er halt und gibt es da irgendwie vom Team her ein Ritual, wenn man ein Spiel gewonnen hat? Irgendwie eine Belohnung vom Coach, McDonald's, keine Ahnung, gibt es da irgendwelche Rituale?
Ich glaube, da wäre der Coach Ulz letztes Jahr pleite gegangen.
Ja, stimmt.
Das hätte einladen müssen, gerade mit der O-Line. Nee, also eigentlich jetzt als Team nicht. Also die Rückfahrten sind natürlich dann um einiges amüsanter, sage ich mal, wenn man gewonnen hat. Ja, ansonsten, wir haben ja letztes Jahr so ein bisschen unser Siegerobst aus Spaß gemacht. Das war sozusagen immer wenn wir gewonnen haben, haben wir ein großes Obststück geschlachtet, ob es jetzt Melone oder Ananas war und das noch in der Umkleidekabine gegessen. Aber jetzt vom Team aus wüsste ich jetzt nichts so ja. Direkt.
Ja. Hat halt ausgelassen gefeiert.
Aber McDonald's, weil du es gerade ansprachtest, auf der Rückfahrt, ich kann mich an ich glaube, es war sogar ein Berlin Rebels Auswärtsspiel, wo wir mit dem Fanbus zurückgefahren sind und alle hatten Hunger und wir wollten bei McDonald's ran. Wir fahren dort auf den Rastplatz und sehen den Monarchs Teambus dastehen und Nico bloß so ganz vorne, ich glaube, wir fahren einfach weiter.
Ja, das kannst du komplett vergessen. Also letztes Jahr, während Corona auch, da konnte man nicht immer in jeden McDonald's rein und da gab es Auswärtsfahrten, wo wir einfach zu 25 oder noch mehr einfach im McDrive standen.
Ja.
Also, und
ja, stimmt, also, der Bus passt da nie durch, ne?
Ja. Nee, der Bus passt nicht durch, du darfst nicht reingehen. Also da gab es schon echt eklige Geschichten. Und es dauert, also McDrive dauerte sowieso alles gefühlt länger, zumindest wenn sie es nur dort servieren. Und dann mit so vielen Leuten. Und es gibt halt echt Leute, ohne jetzt jemanden hier zu verraten, die zum Teil, also ich glaube, die die geben meinen halben Monatslohn bei einer McDonald's, bei einem McDonald's-Gang aus. Da wird so viel gegessen, das dauert auch.
Ja, das müssen wir irgendwelche Linemen sein. Wir wollen
ich würde eher auf den Kicker tippen, das ist so bestimmt genau. Ein Kicker-Ding.
Ja, der Woody.
Das war ein Woody-Ding, ja, ich glaube auch.
Ihr hattet es ja schon gesagt, ihr habt immer so ungefähr 3 Stunden vorm Spiel. In Berlin bei den Adlern hat das ja nie so ganz geklappt. Da seid ihr ja leider ein bisschen in den Stau gekommen und wart, was man so gehört hat, ja auch ein bisschen verspätet da. Ist das ein Grund gewesen, warum es in Berlin in der ersten Halbzeit nie so rund lief? Oder war irgendwie, was denkt ihr, woran hat es gelegen?
Woran hat es gelegen? Fragt man sich immer, ne? Ja. Also ich würde sagen schon, dass es ein bisschen aus der Routine so gebracht hat, weil alles einfach ein bisschen stressiger war. Also man hatte zwar schon noch Zeit zum Tapen und wir haben auch noch kurz gespiked und so. Also das war schon drin, aber es war nicht so entspannt wie sonst. Aber als Grund dafür, dass wir da in der ersten Halbzeit nichts produziert haben, würde ich es auf keinen Fall sehen. Ich weiß auch nicht, also ganz genau, woran es lag. Das waren irgendwie Abstimmungen und Unkonzentriertheiten. Und ja, dann ist Football irgendwie auch immer noch ein extrem mentales Spiel, wenn man dann ja sich so auf einer Abwärtsbewegung befindet und dann nicht irgendwie sich bewusst dagegen stellt und dann was macht oder irgendwer ein krasses Play macht oder so, dann ist das, also wiegt das auch schon mental stark und dann ist es auch oft so, dass vom Gefühl her, dass man einfach nicht so gut spielt wie sonst. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, dann ist auch schwierig, dass man eine Routine kriegt, weil man oft so das Gefühl hat, okay, wir liegen jetzt 2, 3 Scores hinten, wir müssen jetzt in einem Play den Touchdown machen. Mhm. Und wenn man sich dann nicht, ja, so eine Routine irgendwie entwickelt, und einen Drive aufbauen kann, dann kann das irgendwie, ja, dann bleibt man erstmal in seinem Loch sitzen, so.
Verstehe. In der zweiten Halbzeit sah das ja dann ganz anders aus. Was gab es denn da für einen Einlauf in der Kabine von den Coaches? Dass das auf einmal, das war ja wie immer neu geboren, so seid ihr dann rausgekommen in der zweiten Hälfte. Also was machen die Coaches dann quasi, um euch zu motivieren?
Ich bin mir gerade gar nicht nach dem Spiel gar nicht so sicher. Ich glaube, es gab gar nicht so einen harten Anschiss, sondern eigentlich so relativ klare Worte in die Richtung, dass man hier auf jeden Fall irgendwie kämpfen muss und dass man auch nicht das schlechtere Team ist. Ja, also dass man auch einfach weiß, okay, die Coaches stehen hinter einem und man hat dieses Spiel auf jeden Fall in der Hand und kann hier noch was reißen, so. Also, oder erinnerst du dich, dass es da einen mega Anschiss gab?
Nee, also ich war aber auch im anderen, also im Offense-Raum, sag ich mal. Ich weiß nicht, was Coach Ulz zu Defense gesagt hat, da kann ich nichts zu sagen. Aber also ich finde auch, dass diesmal war es nicht also nach der Halbzeit ging es natürlich bergauf, aber ich würde schon sagen, dass eigentlich der letzte Drive, also der vorletzte Drive vor der Halbzeitpause, das war ja nur ganz kurz, haben wir nochmal einen Ball bekommen, mit einem Play, glaube ich, vor der Halbzeitpause. Aber der Drive davor, der lief eigentlich schon ganz gut. Wir haben uns dann halt ein bisschen in den Fuß geschossen durch Flaggen und den dadurch kaputt gemacht. Aber ich hatte schon das Gefühl, da hat sich's eigentlich schon gedreht. Da war schon der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir haben eigentlich verstanden, was wir falsch machen. Und das müssen wir nur noch umsetzen. Wir haben es dann halt eben durch die Fouls und ich glaube ein gedroppter Ball und so uns schwerer gemacht, als es hätte sein sollen. Aber ich glaube, da hatten wir schon die Umstellung und die ist dann halt nach der Halbzeit, hat die so richtig, richtig Fuß gegriffen.
Ja, also ich muss auch von meiner Warte her aus sagen, ich glaube, es bringt dann auch keine Punkte, wenn man dann in der Kabine noch zur Made gemacht wird, weil man halt, man weiß ja selber, dass es jetzt nie die überzeugendste Leistung war, die man da gebracht hat und dass man es eigentlich besser kann. Wenn man da aber dann in der Kabine noch vom Coach richtig auf den Deckel kriegt, ich glaube, dann kommt man noch demotivierter raus, als wenn der Coach eben halt klar macht, ey, Jungs, ihr könnt's doch, ihr seid besser, also jetzt, ne, zeigt auch mal, dass ihr's könnt. Von daher.
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall.
Ist das schon eine gute Warte. Ja, aber wir wollen ja nie hier nur über die schlechten Sachen reden. Wir sind ja hier auch angestellt, um den Leuten Spaß zu bringen. deswegen
angestellt, reden wir, hast du einen Vertrag gekriegt?
Ach so, du nie?
Hey, Moment.
Da reden wir jetzt lieber auch gar nicht über die Verletzungsprobleme, die es dieses Jahr gibt, weil, nee, da weinen wir hier am Ende alle noch. Deswegen machen wir mal mit was Hübschen weiter. Was war denn so euer schönster Monarchs-Moment? Jetzt vielleicht mal ausgenommen der German Bowl, weil ich denke mal, der wird natürlich das absolute Highlight sein. Also vermute ich zumindest. Was war es denn so für euch?
Ah, oh Mann, ich habe, obwohl ich euren Podcast oder den Podcast gehört habe, habe ich mich nicht auf diese Frage vorbereitet. Deswegen würde ich an der Stelle einfach mal an David weitergeben.
Ja, ich habe ja auch deutlich weniger Momente, aus denen ich einen kleineren Fundus, aus dem ich schöpfen kann. Ich denke, ich würde sagen, dass das letztes Jahr war für mich mein liebster Monatsmoment, war tatsächlich der erste Touchdown, den ich gemacht habe. Also lustigerweise war das dann auch der erste der Saison. Das war ein Receiving-Touchdown gegen Köln. Und das war ja mein persönliches Highlight, weil...
Das war dieses Jahr wieder so, oder? Dass du den ersten Touchdown hattest.
Ja, ich hatte wieder den ersten Touchdown. Das ist tatsächlich seit 3 Jahren so. Das ist ganz witzig irgendwie. aber das war für mich persönlich so, weil ich da so das erste Mal so wirklich realisiert habe, okay, ich spiele hier gerade GFL-Football so. Ich habe zwar in der Jugend GFL gespielt, aber das ist nochmal ein ganz anderes Level. Und dass ich sagen kann, ich kann hier mitspielen, das bedeutet mir schon viel. Vor allem, weil ich mir im Corona-Jahr bei einem Freundschaftsspiel mein Kreuzband gerissen habe. Und ich nicht unbedingt damit gerechnet habe, dass ich bis zur Saison wieder fit bin. Und es war dann einfach so eine positive Überraschung, dass ich spielen kann, dass ich zu den Monarchs komme und dass ich auch noch wirklich Spielzeit in einem GFL-Spiel bekommen kann und dann noch so ein Play machen kann, dass ich einen Touchdown kriege. So, das war, glaube ich, mein persönliches Highlight. So.
Ja, es ist klingt auf jeden Fall geil. Also quasi als sozusagen neuer, dritter Running Back ins Team zu kommen und direkt den ersten Saison-Touchdown machen zu können.
Ja. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und
sehr schön. Yasan, hast du nochmal in die Jahresbücher geguckt aus der Jugend bis heute?
Ja, also es ist tatsächlich schwer, ne? Ich bin jetzt dieses Jahr in meinem 17. Monarchs-Jahr. Wow. Und da gibt's wirklich so viele Sachen. Es ist schwer, es sich auf eine Sache festzulegen. Was auf jeden Fall mit allen meinen ehemaligen oder Spielern, mit denen ich Jugendfootball gespielt habe, was so unser Moment war damals 2015, haben wir in Hamburg, wir sind 2012, sind wir in die Jugend GFL aufgestiegen, haben danach irgendwie 2-3 Jahre gar nichts gewonnen, also irgendwie immer nur um den Abstieg gekämpft. Und dann 2015 war so das erste Jahr, wo plötzlich was ging. Und das ein Spiel, was da so im Kopf hängen geblieben ist, es war in Hamburg. Es war typisches Hamburg-Wetter. Der Platz war wirklich, also vergleichbar wahrscheinlich mit einigen, die noch sich an die Mordteichwiese zurück erinnern können, damals in Kiel. Wir sahen wirklich aus, nicht als ob wir Football spielen, sondern als ob wir irgendwie in einem Minenschacht arbeiten, komplett dreckig. Und wir haben dieses Spiel irgendwie mega knapp mit einem Scoring-Drive am Ende und einer Two-Point-Conversion gewonnen und sahen alle aus. Also es war wirklich, und das war so dieser Moment, wo wir gemerkt haben, hier geht was. Und wir sind in dem Jahr auch irgendwie das erste Mal in der Jugend- oder U19-Geschichte sozusagen in die Playoffs gekommen. Und das war so ein krasser Moment. Aber es gibt noch so viel mehr, dass... Das sprengt aber jetzt, glaube ich, jeden Rahmen.
Ja,
also aber das war schon was.
In 17 Jahren, da kommen einige schöne Momente zusammen, sicherlich. Aber 17 Jahre als Spieler, ja, mittlerweile machst du ja auch trainierst du ja auch, ich glaube, die U13, U14? Was bist
du? U17 jetzt gerade. Also ich hatte tatsächlich U17. Die U11 vorher. Und da habe ich aber dann irgendwann so gemerkt, dass ich da mehr brauche, weil ich den Kindern einfach gerne noch mehr beibringen würde. Und mit U11 ist halt irgendwann so ab einem bestimmten Rahmen halt auf Schluss. Ne? Und genau, dann habe ich ein Jahr, glaube ich, Pause gemacht vom Coaching. Und dann hat sich das irgendwie ergeben, dass der Ferras damals aus Dresden weggegangen ist. Und der hatte vorher sozusagen die U17 als Offense-Coordinator genommen. Und da wurde ich da so ein bisschen kalt ins Wasser geworfen. Und seitdem bin ich da dran, ja.
Offense-Koordinator machst du da.
Genau, Offense-Koordinator, genau.
Ja, geil.
Wie viel Zeit geht denn allgemein so für euch bei den Monarchs drauf? Vor allen Dingen beim Yasan. Also ihr habt ja nicht nur das Training, ihr geht ja auch in ein Fitnessstudio und ihr habt irgendwie Videos schauen und dann noch die Jugend trainieren. Also hast du eigentlich einen Zweitwohnsitz auf der Bernie oder ist das...
Ja, so ungefähr. Also du kannst es eigentlich keinem erzählen, der nicht diesen Sport liebt, wie viel Zeit da reinsteckt. oder wie viel Zeit wir da reinstecken, gerade jetzt, wie du sagst, halt mit U17, wir sind eh schon mit der GFL irgendwie so und so viele Spieler auf der Autobahn unterwegs und jetzt mit der U17 kommen da auch nochmal sechs Spiele insgesamt dazu, die man da irgendwie bestreiten muss. Es gibt etliche Wochenenden, wo ich irgendwie zweimal dieses Jahr auf der Autobahn erst irgendwie mit dem GFL-Team und dann mit der U17 unterwegs bin. Ja, da geht, also ich will es gar nicht zusammenrechnen, weil ich mache auch noch so ein paar Schul-GTAs für die Monarchs, also das ist, das will ich wirklich, glaube ich, gerade nicht machen.
Und das ist ja eh schon so viel, ne, also wir haben zwar im Prinzip nur zweimal in der Woche Training, aber das reicht auch völlig, weil man hat ja eben noch die ganzen Fitnessstudio-Tage, die man ja auch wegen Football macht. Und ich glaube, das ist, also bei Football schon krass. Ich glaube, es gibt fast keinen Sport, wo man, egal auf welchem Level man spielt, ob es jetzt GFL oder ob es hier irgendwie, weiß nicht, Verbandsliga oder was ist, wo man so viel Zeit rein investiert, weil so Kraftsport ist schon ein essentieller Teil auch von Football so.
Das ist ja wichtig, vor allem beim Yasan, also die in den letzten zwei Jahren, die Transformation ist anständig. Man hat es auf jeden Fall gesehen, dass da einiges in der Muckibude passiert ist.
Ich würde einen Quadmaster mittlerweile nennen. AJ Dillon von Packers fällt mir da ein.
In den Oberschenkel. Mir fällt auch Eddie Lacy von den Packers ein. Ja, weil der Bauch ist noch ein bisschen passender. Ne?
Ich dachte schon, weil er auch so Skittles liebt, aber. Ach nee, das war ja Marshawn Lynch, das war ja nie Eddie Lacy. Das war Lynch,
ja. Aber ich denke, der gute alte Eddie Lacy hat auch ein paar Skittles.
durchaus. Gut. Wollen wir euch jetzt mal, wir hatten ja noch ein Gewinnspiel angekündigt, wollen wir das Gewinnspiel mal erklären?
Ja, dann machen wir das mal, wir sind jetzt quasi auch am Ende so ungefähr unserer Fragen angekommen und da kommen wir jetzt mal auf das Gewinnspiel zu sprechen. Das wurde ja in den Socials von Robbie hoffentlich angekündigt, dass wir quasi zwei Tassen aus dem Fanshop verlosen dürfen. Das bekommen wir quasi gestellt für euch.
Genau, vom Hall of Fame, vom lieben Stefan Brock. Grüße gehen raus, wir bedanken uns recht herzlich und Leute, schaut auch gerne mal beim Stefan vorbei am Spieltag oder natürlich im Shop beim Hall of Fame, findet ihr alles im Internet. Wir werden das auch in die Shownotes packen.
Ganz genau. Ja, und da haben wir uns jetzt überlegt, wir werden jetzt die beiden Tassen, also ja, die Woche verlosen und unsere Idee ist jetzt quasi, wir haben jetzt hier das Duo Infernale sitzen, die beiden Running Backs unseres Teams. Und dann könnt ihr doch einfach mal raten, und es ist quasi eine Schätzfrage, ihr könnt zwei Tipps abgeben, und zwar wie viel Yards wird Yasan und wie viel Yards wird David im nächsten Spiel erzielen. Und wer am nächsten dran ist, gewinnt dann die Tasse. Ich gehe mal davon aus, dass es nie dasselbe sein wird. Also es kann natürlich passieren, dass einer beide also am nächsten dran ist an den Tipps. Oder halt zwei verschiedene Leute. Abholen kann man sich dann die Gewinne quasi im Fanshop in Keitz. Welche Straße ist das gleich nochmal? Oh Gott,
Bodewitzer Straße, glaube ich. Guckt mal im Internet nach. Wie gesagt, wir verlinken es euch ja.
Genau. Und ja, ihr kommentiert das dann einfach bei Facebook oder bei Instagram unter dem Post, wo das Gewinnspiel quasi angekündigt ist, der am Donnerstag jetzt quasi hochgeladen wird.
Zu den Tassen vielleicht noch kurz. Wir haben die Tasse, die 30 Jahre Monarchs History Tasse und die Champions Tasse, also die quasi die es dann als Ehrung fürs letzte Jahr gab, für den German Bowl Sieg mit dem Relief drauf. Ansonsten gibt es nicht viel mehr zu dem Gewinnspiel zu sagen. Ich hoffe, es war soweit einleuchtend. Also schreibt einfach drunter, David läuft für 80 Yards und Yasan läuft für 90 Yards und dann gewinnen wir das Spiel am Ende. Und apropos Gewinn, wir haben
zwar ihr Jungs dürft das auch gerne als
Motivation nehmen.
Als Motivation euch gegenseitig auszuboten nehmen.
Genau. Wollt ihr selber einen Tipp abgeben? Wollt ihr eine Tasse gewinnen?
Das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer. Also eine Tasse gewinnen, das ist ja auch gut, ja. Das wäre schon
gut. Ihr werdet meinen Kommentar sehen.
Ja, wir werden ihn sehen. Auf
jeden Fall. Achso, genau, gut, dass du es sagst. Das Wichtige ist, ihr müsst es natürlich bis Anpfiff abgegeben haben, den Tipp. Alles danach ist natürlich albern, das kann man dann nicht mehr in die Wertung nehmen.
Genau, also 18 Uhr ist Kickoff, bis dahin muss der Tipp drin sein und es geht um die Netto-Yards. Also wenn Yasan zwar 90 nach vorne, aber 100 nach hinten läuft, dann haben wir vielleicht ein Problem.
Und wir reden
von Washington. Kann ich sozusagen auch noch ein bisschen manipulieren, ne?
Ihr guckt kurz vorm Spiel selber rein und dann werdet mal schauen, wem ihr die Tasse gönnt. Naja, mal gucken. Aber ja, ihr kennt's ja. Jasan, du hast gesagt, du hast zugehört. Was kommt mit jedem Gast jetzt noch?
Naja, wir müssen natürlich hier noch das Tippspiel machen, ne?
Yes, boah. Richtig, richtig.
Wir müssen ihr das noch nicht wisst, wo es hingeht, aber ich würde trotzdem tippen.
Oder genau. Das könnte natürlich dann durchaus manipulieren.
Ja, aber das wollen wir natürlich hoffen, dass ihr nur uns Positive manipuliert. Ja, wir haben auch, glaube ich, noch gar nicht aufgelöst, wie es letzte Woche ausgegangen ist. Also wie es ausgegangen ist, das wissen wir ja leider, mit -8. Aber diesmal war der Erik mal wieder am nächsten dran, mit +3. Naja, der Jörg mit +10 war auch optimistisch und ich mit +6, aber es sollte nicht sein.
Markus, ich glaube, ich liege vorne. Was kriege ich denn da jetzt eigentlich in Zukunft mal von dir?
Das ist eine gute Frage. Ich überlege mir mal was Nettes. Ich denke mal, ich werde dich mal ganz höflich ankündigen das nächste Mal. Also, ne? Morgen Stefan, das geht mich gar nichts an. Also, Berlin Rebels stehen vor der Türe. Wir wechseln uns mal ab. Der Erik als Gewinner fängt an, dann darf einer von euch, dann mache ich weiter und dann der nächste bei euch. Also, gönn dir, Erik.
Ja, also die Rebels sind quasi in der GFL Nord 1. Was sind wir? Nord 1 oder ja, Nord 2?
Nord 1, glaube ich.
Ja. Die sind ja, glaube ich, letzter Platz. Wir haben noch keinen Sieg, wir haben einen Sieg. Es ist quasi eine ziemlich klare Nummer, dass das +20 für uns ausgeht.
Ui, not bad. So, wer möchte?
Der Jasan darf zuerst. Ich überlasse dir die Ehre.
Ach, schwierig. Also, zu tippen generell immer schon schwer. Die Rebels... Mhm. Die hatten ja diesen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, diesen Shootout gegen Potsdam, wo gar keine Defense gespielt hat.
Da waren nur Rebels, nur Big Plays. Also ich habe mir die Zusammenfassung mal angeguckt, also es gab so ein First Down, Big Play, ein First Down, Big Play. So ging das die ganze Zeit, also es war ja abnormal.
Das war eigentlich unüblich, weil wir uns ja auch immer in Berlin ein bisschen schwer tun und die Rebels auch ein bisschen nasty Defense spielen. Ja. Deswegen hat mich das ehrlich gesagt überrascht. Ich glaube, dass das auch auf jeden Fall kein Selbstläufer wird, auch wenn die jetzt noch keinen Sieg haben. Und wir uns immer ein bisschen schwer tun bei den Rebels. Ich will es jetzt nicht jinxen, aber ich sag, das wird +12.
+12. Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt ist der Erik natürlich hoch reingeschossen mit +20. Ich hoffe ja auf so ein Knotenplatzspiel, vor allen Dingen auf die Hinsicht, dass dann Potsdam die Woche drauf dann kommt und gut, dann ist zwar Sommerpause, aber also ich hoffe einfach, dass man möge es mir verzeihen, wenn man aus Berliner Richtung zuhört, die Rebels so ein bisschen der Aufbaugegner werden und wir dort schon relativ deutlich mit +18 gewinnen. +18, gehen wir mal.
Schwierig. Ich habe mir eigentlich schon versucht, Gedanken zu machen, aber ich kam auf kein sinnvolles Ergebnis. Deswegen wird das hier alles Intuition. Ich würde sagen, wir gewinnen
jetzt war es aber spannend.
13.
+13. Es ist auf jeden Fall schön. Wir sind relativ eng beieinander.
Ja, aber man darf es auf jeden Fall nie unterschätzen. Ich meine, gegen Berlin haben sie sich gut geschlagen.
Ja.
Haben sie zwar nie gewonnen, gegen Braunschweig haben sie einen Unentschieden geholt und auch 56 Punkte gegen die Dingens hier, gegen die Warriors quasi gemacht. Also offensiv haben die da auch Bock. Okay.
Braunschweig ist halt irgendwie total schwer einzuschätzen, weil die irgendwie zwei Unentschieden haben und ansonsten auch, glaube ich, noch nicht gegen Potsdam und Adler gespielt haben. Deswegen ist es irgendwie komplett schwer, die irgendwie dieses Jahr einzuordnen, wie gut oder wie schlecht die sind.
Aber die haben ja auch Kiel komplett abgeschossen, glaube ich, oder? War das nicht so?
Ja.
Nee, das war Köln hat oder Kiel 49-0 abgeschossen, vorige Woche.
Ja, genau. Okay. Ja.
Aber weil wir gerade dabei sind, interessante Frage, die mir noch so einfällt. Habt ihr neben eurem Game-Tape-Schauen fürs nächste Spiel überhaupt noch Zeit, andere Spiele in der GFL jetzt zu gucken? Oder auch eher nur so mal ein Highlight oder ihr lest dann eher was drüber?
Also es kommt halt voll darauf an, ob das Spiel interessant ist. Es gibt natürlich schon so Spiele, gerade in der GFL Süd, die braucht man sich nicht angucken. Weil man vorher ganz gut abschätzen kann, wer gewinnt.
Hat meistens was mit den Einhörnern zu tun, vermutlich.
Genau. Also gerade in der Nord, gerade gegen Ende der Saison, wenn sich das Ganze zuspitzt und es ja dann auch von Interesse wird, wer wie spielt, dann auf jeden Fall, gerade wenn man mal einen freien Sonntag hat und man hat eben Samstag gespielt. ansonsten überschneidet sich ja viel auch dann und nach dem Spiel sind wir meistens so langsam in der Dusche und beim Umziehen, dass die anderen Spiele auf jeden Fall alle vorbei sind. Dann, also ich gucke halt mir dann noch die Highlights an oder so. Ist ja auch immer schon relativ interessant, über die Saison zu verfolgen, wie gut sind die anderen Teams, worauf muss man sich vielleicht einstellen. Ja.
Ja, also da kann ich mich nur anschließen. So, das überschneidet sich halt oft zeitlich dann, weil ich doch dann auch einige Freunde habe, die im Süden noch ein paar Teams spielen. Da schaue ich schon gern mal rein. Aber genau, deswegen läuft es meistens dann doch auf die Highlights raus und man sieht dann schon, welche Spiele waren denn interessant oder wo ging da irgendwas Krasses ab. Da schaue ich dann schon gern auch die Highlights. Aber ja, live ist meistens ein bisschen schwierig.
Gut, dann bin ich für meinen Teil durch. Ich weiß nicht, Erik, hast du noch eine interessante Frage auf Lager?
Nee, wir müssen jetzt auch zum Ende kommen, Markus. Ich muss den Unsinn heute noch schneiden.
Ja, und die Jungs haben Essen bestellt. Es ist mittlerweile kalt. Das können wir ja nie verantworten.
Ja, schmeckt trotzdem noch.
Aber genau, also wir bedanken uns recht herzlich dafür, dass ihr euch die Zeit in eurer vollen Trainingswoche genommen habt, hier mal vorbeizuschneiden. Und ja, wünschen euch ein erfolgreiches Spiel jetzt am Wochenende.
Genau, für uns alle ein erfolgreiches Spiel hoffentlich.
Natürlich, gerne doch.
Vielen Dank auch, dass wir da sein dürfen. Und Fall, ja. Ja, wir wünschen uns das auch. Ja. Geben unser Bestes.
Sehr schön, das wollten wir hören. Dann macht's mal schön gut und wir sehen uns auf dem Platz.
Alles klar, Jungs. In diesem Sinne, bye bye.
Jo, ciao. Wir sehen uns.
Ciao.
Ja, damit sind wir dann auch durch mit dem Interview. Und ich hoffe, ihr habt das Sinn und Zweck dieses Gewinnspiels verstanden, was ihr da machen müsst. Ansonsten wird es im Post drin stehen. Hoffe ich. Bin ich zuversichtlich. Jetzt kommt der letzte Punkt auf der Tagesordnung mal wieder. Der Ausblick auf den nächsten Gegner. Die Berlin Rebels am 25.06. Kickoff 18 Uhr im Mommsenstadion. Kurz vielleicht mal zur Geschichte der Berlin Rebels, die sich 1988 gegründet haben, dann 2001 mal einen Neuaufbau wagen mussten in der vierten Liga. Dann war ein bisschen Fahrstuhlfahren angesagt. 2009 ging es in die GFL, 2010 wieder in die GFL 2 und 2011 wieder in die GFL hoch. Und seitdem sind sie drinne. Ja, ist ein ständiger Gast. Wir haben öfters dort gespielt. Berlin an sich, also die Berliner Rebels, sind jetzt noch nie ganz so erfolgreich gewesen. Haben es bisher öfters mal, also 16, 17, 18, 19 in die Playoffs geschafft. Aber dann immer im Viertelfinale ausgeschieden.
Ja, aber da kann man doch auf jeden Fall sagen, dass sie quasi in der GFL fest verwurzelt sind und es halt auch in den letzten Jahren immer regelmäßig in die Playoffs geschafft hat. Ist doch erfolgreich genug.
Es geht immer noch besser, kann man sagen.
Nö, finde ich nie.
Für die Gegner geht es nicht besser.
Reicht. Von unserer Worte aus reicht das vollkommen aus. Genau, ansonsten die Bilanz gegen Dresden. Die sieht super aus für uns. Wir haben 17 Mal gegen die Rebels gewonnen, zweimal verloren und ein Unentschieden gab es.
Was aber nichts heißen muss, ne, wenn man auf letzte Woche nochmal guckt. Köln hat mal 7 Siege gegen Köln bisher und nur eine Niederlage. Naja, hoffen wir mal nie, dass es in Berlin ähnlich aussieht.
Ja, genau. Und was wichtig ist noch, was die Rebels quasi diese Saison bisher, wie die gespielt haben. Und zwar, dass ihr Saisonstart hatten sie gegen die Berlin Adler, also schönes Stadtduell, was die Adler 43 zu 35 gewinnen konnten, was halt nur schon eine knappe Partie. Danach wird es interessant, dann haben sie nämlich gegen Braunschweig ein Unentschieden erzielt. Das hätte ich nie erwartet, da habe ich schon Braunschweig vorhin gesehen. Und dann, das ist ein, oh Gott, was lese ich, was bin ich lesend? Gegen Potsdam haben die Rebels in Potsdam 81 zu 56 verloren und der Halbzeitstand war schon 50 zu 35.
Also die haben schon zur Halbzeit eigentlich ein Endergebnis erzielt gehabt. Ich habe mir die Highlights mal angeguckt von dem Spiel. Es ist keine Ahnung, was die Defense gemacht haben, ob die auf beiden Seiten einfach nie existent war, aber das ist ja schon fast ein Basketballergebnis, 81 zu 56. Ja. Ich glaube, ich hatte irgendwas gelesen, dass die 6 Punkte am Punkterekord vorbeigeschrammt sind, den es irgendwann mal gab. Also quasi noch ein Touchdown und ein PAT mehr und die wären Rekordhalter, was die Punkte in einem Spiel angeht. Aber das hoffen wir mal nie, dass das hier in Dresden, also Dresden kann das gerne nachholen.
Genau, so, da gehen wir mal weiter zu den Players to Watch quasi. Und zwar ist da natürlich zu erwähnen der Quarterback, Donovan Isom. Der ist jetzt schon in der zweiten Saison bei den Berlin Rebels. Und zwar hat er aber letzte Saison nur 5 Spiele gespielt. Er muss dann wohl irgendwie später in der Saison dazugestoßen sein. Mehr kann ich da jetzt nie sagen. Und demzufolge sind halt auch die Statistiken jetzt halt relativ nichtssagend. Er hat halt in den 5 Spielen 3 Touchdowns und eine Interception geworfen. Und aber die Rushing Yards sehen ganz gut aus. Er hat in den 5 Spielen irgendwie 112 Yards erlaufen. Also das scheint vielleicht auch so ein bisschen sein Steckenpferd zu sein mit flinken Quarterbacks. Ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und bisher in der Saison hat er schon in 3 Spielen 10 Touchdowns geworfen und eine Interception. Er hat schon 850 Yard und auch 3 Rushing Touchdowns, wenn ich das hier sehe.
Genau, also er hat jetzt schon in 3 Spielen 13 Touchdowns gemacht. Das ist schon eine Hausnummer. Und die macht er natürlich nie alleine. Da hat er auf jeden Fall seine Lieblingsanspielstation, den Wide Receiver Robert Downs, den dritten, der jetzt eben schon 6 Touchdowns von den 10 gefangen hat und in 12 Receptions 360 Yards erzielt hat. Also der kriegt zwar nie viele Bälle, aber wenn er einmal hat, dann ist er flink unterwegs und schnell weg anscheinend.
Ganz genau. Dann gehen wir noch auf die Defensive-Seite des Balls. Und zwar gibt es da den Defensive-Back Paul Morant. Der ist jetzt schon in der dritten Saison bei den Rebels dabei. Der hat zum Beispiel in seiner ersten Saison 8 Interceptions gefangen und 3 Kicks geblockt. Dann hat er auch mal Fumble recovered, starke Tackle-Zahlen. Also das ist auf jeden Fall ein Spieler, auf den sollte man ein Auge werfen.
Ja, vor allem dieses Jahr sollte man darauf ein Auge werfen, weil man den gefühlt überall sieht. Der wird als Allzweckwaffe eingesetzt. Der ist Defense-Back, der ist Running-Back, der ist sogar Backup-Quarterback. Wobei als Backup-Quarterback, 5 Completions, 12 Versuche und 2 Interceptions, 35 Yards. Naja, das werden sie wahrscheinlich nie nochmal machen. Aber er hat neben seinen 20 Tackles auf der Defense-Seite auch noch 28 Rushing Yards auf der Offense-Seite und einen Touchdown erzielt. Also ja, der Junge darf dieses Jahr überall ran.
Ja, und dann ein scheinbar auch altbekanntes Gesicht in Berlin bei den Rebels ist der Middle-Linebacker Wowy Johnson. Der ist jetzt schon das 5. Jahr da. Und der sticht halt auch mit seinen Tackles for Loss, Quarterback-Sacks, auch Interceptions und Fumble-Recovers hervor. Diese Saison hat er schon 1 Sack und 1 Tackle for Loss. Also auf den sollten wir auch ein Auge werfen, dass man Justin Egner oder Marvin Schöne, je nachdem, wer spielen wird, vor ihm beschützen.
Genau, also bei Berlin erwartet uns auf jeden Fall wieder ein Lauffeuerwerk auf der offensiven Seite und ich denke mal ein Rush-Feuerwerk auf der defensiven Seite. Mal gucken, wie gut sich die jeweiligen Teams darauf einstellen können. Ich hoffe, gut. Ja, das sollte es dann eigentlich auch gewesen sein zum Thema Berlin Rebels. Ja, wir hoffen, dass wir euch einen kleinen Ausblick geben konnten auf das, was uns erwarten wird am kommenden Samstag. Und ja, generell, ich für meinen Teil möchte heute nichts mehr sagen. Möchtest du noch was sagen?
Ja, also ich hoffe, ihr hattet Spaß wieder bei der Folge. Ich hoffe, euch gefallen auch die Interviews, die wir uns immer ranholen, die wir quasi verhaften, mit uns Folgen aufzunehmen. Denn für uns ist das eigentlich immer so das Highlight von der Folge, das Interview mit irgendeinem Spieler,
Team hinterm Team, irgendwie sowas.
Quasi sowas, ne? Ich hoffe, euch geht es da genauso. Was ich immer vergesse zu sagen, Leute, bitte teilt den Podcast, erzählt es weiter, erzählt es euer Freunden, Familie, eurem Dackel, den Freunden der Familie von eurem Dackel. Das ist kostenlos. Bei Spotify und bei Amazon Music läuft das. Man braucht da kein Premium-Konto oder sowas. Man kann das einfach kostenlos hören. Drückt da auf Gefällt mir, gebt, verteilt Sterne, dies, das.
Also 5 Sterne, alles andere wird gelöscht.
Ja, ganz genau. Ja. Nee, also das würde uns sehr weiterhelfen, um weiter Reichweite zu generieren. Und euch tut's nie weh.
Genau. Und was ich noch sagen wollte, wenn ihr mal einen Wunsch habt, wen wir gerne mal ins Interview holen wollen, schreibt uns gerne eine Mail. Die steht unten in den Shownotes drin. Genau wie auch nochmal die Hinweise für das Gewinnspiel heute. Und denkt dran, das Gewinnspiel läuft natürlich bis Kickoff 18 Uhr muss der Kommentar oder die Mail bei uns sein, was ihr dazu sagt. Ja, dann bin ich jetzt aber wirklich durch und gibt eigentlich nichts mehr weiter zu sagen, außer, dass wir heute fertig sind und wie immer, macht's wie die Monarchs, do it again, schaltet auch nächste Folge wieder ein. Macht's gut.
Do it again, bye bye.